Ja, sehr schön. Also auch von meiner Seite, wunderschönen guten Morgen. Ich finde, 2 Stunden Autofahrt ist nichts dafür, für diese Freude, mit Brüdern und Schwestern aus einem anderen Ort zusammenzukommen. Und ich liebe das wirklich, Gott anzubeten. Ich liebe das gerade auch draußen. Ich finde das total schön, wenn wir uns nicht immer in unseren Gemeindegebäuden verstecken, sondern draußen in der Welt Gott zusammen anbeten und ihn bekennen. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich diesen wunderbaren Text von Paulus uns gemeinsam anschauen werden. Aber ganz am Anfang möchte ich einfach gerne mich noch kurz vorstellen. Wie ja schon angekündigt, war ich so hier in der Gemeinde noch gar nicht. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Emdingen, aber nie in der Gemeinde. Und zwar heiße ich Doron, ich komme aus Berlin. Dadurch kenne ich auch Waldemar und Miri. Wir hatten ein paar Jahre, ich weiß gar nicht mehr wie viel, war gar nicht so viel. Ich glaube ein, zwei Jahre hatten wir zusammen in Berlin. Und ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Und dann ist aber die Ehe meiner Eltern auseinandergegangen und ein Stück weit so die Fokusperson, mein Vater, ich wollte immer werden wie mein Vater, das war auf einmal nicht mehr so gegeben und ich war in der Zeit des Suchens, des Fragens, unglaublich viele Zweifel, unglaublich viel Einsamkeit in meinem Leben und in dieser Zeit habe ich zum allerersten Mal Jesus Christus persönlich erlebt und hab realisiert, auch wenn alles andere uns verlässt oder uns im Stich lässt, Jesus ist da, Jesus kennt uns und er ist lebendig. Und ich habe entschieden, diesem Jesus will ich nachfolgen, diesem Jesus will ich mein Leben geben. Und als die Reise so weiterging, war ich dann irgendwann auf dem Schiff Logos Hope von OM, Operation Mobilisation, einer Missionsgesellschaft, da sage ich später noch was zu. Und mit diesem Schiff sind wir dann, ich war 3 Jahre insgesamt dort in verschiedenen Ländern dieser Welt gewesen, um dort Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ich habe auch meine Frau dort kennengelernt, ich bin verheiratet mit Lilian, sie kommt aus Chile, also vom Ende der Welt und zusammen haben wir 2,5 Kinder oder schon mehr als die Hälfte, 2 sind schon da und das dritte kommt nächsten Monat, von daher sollte ich panische Anrufe von meiner Frau kriegen, dann entschuldigt mich. Genau, und dann, ich kann mich noch erinnern auf dem Schiff, eine Person hat mich insbesondere geprägt, das war ein Mann, der zutiefst aus Glauben gelebt hat, also wenn der gebetet hat, dann war die Atmosphäre so stark, die Gegenwart Gottes war so stark da und gleichzeitig war es ein Mann, der ein MBA hatte, der wusste, wovon er sprach, also ein Master of Business Administration, der ganz praktisch gesehen auch die Sachen, die wir so gemacht haben, richtig gut in der Hand hatte. Und diese Kombination fand ich total spannend und dann sind wir nach der Zeit auf dem Schiff nach Berlin gegangen und später dann noch nach London. Ich habe Management studiert für Vereine und öffentliche Verwaltung und letztendlich dann auch für Firmen in London und habe dann in einer Unternehmensberatung gearbeitet, einige Jahre in London. Und während wir dann in London waren, kam die Anfrage von OM, dieser Missionsgesellschaft, mit der wir schon unterwegs waren. Doron und Lilian, könnt ihr euch vorstellen, an dem Auswahlprozess für den nächsten Leiter von OM in Deutschland teilzunehmen. Und wir, so als Großstädter in London, ich kann mich noch erinnern, wie ich da in meinem Büro saß und diese E-Mail bekommen habe und die Frage, ob wir in ein paar Monaten in Mosbach sein würden. Mosbach ist ein schönes, kleines Örtchen in Baden-Württemberg, 25.000 Leute und ich weiß noch, wie meine erste spontane Reaktion war, no way. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe Jesus auf Teen Street kennengelernt, das ist eine große Veranstaltung von OM mit 4.000 Leuten, da habe ich OM kennengelernt, dann bin ich später mal nach Mosbach gekommen und habe gedacht, was ist denn hier los? Da waren ja mehr Leute auf Teen Street als hier in dieser ganzen Stadt. Und die Vorstellung, dass wir in ein paar Monaten in Mosbach sein werden, war so weit weg. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin an dem Abend nach Hause gefahren, spät abends aus dem Büro und ich bin mit meiner Frau zusammengekommen, wir saßen auf der Couch und wir haben uns gegenseitig, haben wir gesagt, wir wollten doch immer so leben, wir haben doch immer gesagt, dass jeder Aspekt unseres Lebens voll und ganz Gott zur Verfügung steht. Und wenn er sagt, dass es Zeit für uns ist, unsere Zelte in London abzubrechen und nach Mosbach zu gehen, dann gehen wir nach Mosbach. Und das wussten wir damals noch nicht, aber wir haben gesagt, wir wollten immer so leben. Und jetzt ist ein großartiger Moment, zu zeigen, dass wir das ernst meinten. Und wir haben gesagt, wir nehmen an diesem Prozess teil. Ein paar Wochen später kam Lilian zu mir und meinte, Ron, ich habe stark den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir spricht. Wir sollten uns bereit machen, nach Mosbach zu gehen. Und es hat dann noch ein paar Monate gedauert, der Prozess, bis es dann wirklich klar war. Aber dann haben wir begriffen, für uns ist die Zeit gekommen. Und seit etwas mehr als 2 Jahren sind wir jetzt in Mosbach und arbeiten zusammen dort mit OM. OM ist eine Missionsorganisation. Einige von euch kennen das vielleicht durch Teen Street oder das Schiff, die es seit etwa 60 Jahren gibt. Und der Herzschlag von OM war immer einer. Und zwar, dass Menschen die Möglichkeit bekommen, das Evangelium zu erleben. Und es klingt für uns vielleicht so, so banal, aber es gibt 3 Milliarden Menschen auf der Welt, ungefähr 3 Milliarden Menschen, die noch nie die Möglichkeit hatten, Jesus Christus zu begegnen. Die haben keine Kirche in ihrem Umfeld. Die haben keine Kirche, die sich an diesem Parkplatz in ihrer Nachbarschaft trifft, sonntags, um Gottesdienst zu feiern. Die haben keinen christlichen Nachbarn oder Bäcker oder sonst jemandem. Die leben und sterben, ohne jemals die Möglichkeit zu haben, von der Vergebung ihrer Sünden, von der Liebe Gottes für sie, von dieser Beziehung in Jesus Christus zu hören. Und unser Herzschlag ist es, dass diese Menschen die Möglichkeit bekommen. Und deswegen mobilisieren wir Gemeinden in Deutschland, weltweit, und wir sagen, kommt, lasst uns aufmachen. Lasst uns diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, der ganzen Welt zu zeigen, wie gut er ist, lasst uns den ausleben. Und der fängt vor unserer Haustür an, aber der hört dann nicht auf. Und ich freue mich so, dass wir für Afghanistan gebetet haben. Ein Land, in dem in den letzten Jahren unglaublich viel geistlicher Aufbruch geschehen ist. Das kann ich euch sagen. Ich weiß von über tausenden Kleingruppen, die sich treffen, die Jesus anbeten und die sich ganz praktisch dafür einsetzen, dass ihr Umfeld geprägt wird vom Evangelium, die sich dafür einsetzen, dass Kindsehen verboten werden, wo sich Frauen gegenseitig Mikrokredite geben, um Kleinstunternehmen zu haben, um wieder in der Gesellschaft einen Stand zu haben, um in Würde einen Beitrag zu geben zur Gesellschaft. Also ein Land, in dem unglaublich viel aufgebrochen ist. Wisst ihr, wo eine der größten, am schnellsten wachsenden, eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden ist? Im Jemen. Im Jemen, wo die UN sagt, es ist eine der größten humanitären Krisen der Welt. Also unser Gott hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, überall auf der Welt seine Gemeinde zu bauen. Und er lädt uns dazu ein, ein Teil davon zu sein. Mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben, uns eins zu machen, damit andere Menschen diese Gnade, die wir hatten, und lasst uns nichts vormachen, keiner von uns hat sich das verdient, hier zu sitzen. Es ist Gnade, dass wir in dem Land geboren wurden, wo wir geboren wurden, in der Familie geboren wurden, in der wir sind, und dass wir die Möglichkeit hatten, Jesus zu erleben. Und das ist unser Herzschlag, dass Menschen die Möglichkeit bekommen, Zugang zu bekommen zum Evangelium. Und dafür setzen wir uns weltweit ein. Gut, so viel zu mir, zu dem, was OM macht. Ich bin auch nach dem Gottesdienst noch da. Wenn ihr Fragen mehr dazu habt, kommt gerne auf mich zu. Und jetzt möchte ich gerne in diesen wunderbaren Text vom 1. Thessalonik-Kapitel einsteigen. Von daher, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schnappt sie euch und macht diesen Text nochmal auf. Ich lese ihn auch gleich nochmal. Und wenn ihr keine Bibeln dabei habt, dann nehmt eure Handys raus. Nicht um zu WhatsAppen, sondern um dieses Kapitel nochmal anzuschauen. Um euch nochmal kurz den Kontext zu malen. Also der Apostel Paulus kam auf seiner zweiten Missionsreise zum ersten Mal nach Europa. Und er kam auch in diese griechische Stadt Thessalonik. Und in drei Wochen, an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten, da predigte er mit seinen Begleitern zusammen das Evangelium in den Synagogen. Und in kurzer Zeit reagieren die Menschen auf das Evangelium. Diese Botschaft, das, was Paulus und seine Begleiter ihnen weitergeben, dass die Menschen reagieren darauf, der Heilige Geist zieht Leute in seine Nachfolge. Und Menschen kommen zum Glauben. Und zwar so viele, dass die Juden in der Stadt ziemlich schnell eifersüchtig werden und einen Tumult anstiften. Und das soziale Klima sozusagen wird so heiß, dass die Leute zu Paulus sagen, Paulus, es ist sicherer, wenn du weiterziehst. Und dann sind Paulus und seine Begleiter weitergezogen nach Korinth. Und jetzt sitzt Paulus in Korinth und schreibt diesen Brief an die ganz junge Gemeinde in Thessalonik. Also wir haben eine ganz junge, neu gegründete Gemeinde, die aus Griechen und Juden bestand, die nur 3 Wochen Paulus und seine Begleiter gehört haben und die sich jetzt treffen, um Jesus anzubeten. Und Paulus schreibt einige der zentralen christlichen Themen in diesem Brief, um diese Gemeinde zu ermutigen. Und wenn wir das lesen, dann ist das im Prinzip der Brief an eine junge, dynamische Gemeinde, eine junge Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Und das soll uns ermutigen, was Paulus hier sagt. Und wir werden uns die verschiedenen Verse des Kapitels anschauen. Ich werde immer wieder was sagen. Aber es gibt vor allem ein Thema, was Paulus am Anfang des Kapitels und am Ende des Kapitels sagt. Drei Punkte. Die gleichen Punkte, die er am Anfang sagt, die er am Ende sagt, die sozusagen den Rahmen für dieses Kapitel geben. Und das sind die Prinzipien Glaube, Liebe und Hoffnung. Also wenn ihr den Text aufmacht, wenn wir uns den Vers 3 anschauen, dann sagt Paulus, es vergeht kein Tag, an dem wir vor euch einstehen und wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Den Glauben in die Tat umsetzt. Die Elberfelder übersetzt es ein bisschen akkurater, die sagt, wir erinnern uns an euer Werk des Glaubens. Wir erinnern uns, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid, also das Dienen aus Liebe, und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und wenn wir jetzt runtergehen zu den Versen 9 und 10, die Leute erzählen uns, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Das Abwenden von Götzen, von allem, was erschaffen worden ist, hin zu dem einen wahren Schöpfergott. Das ist das Werk des Glaubens. Um ihm zu dienen, also auch das wieder Liebe, die sichtbar wird in dem praktischen Dienen, und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Also diese Hoffnung, das Warten in der Hoffnung, und nicht die Hoffnung darauf, dass das Wetter morgen besser wird oder die Bundesregierung nächsten Monat besser wird, sondern die Hoffnung darauf, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dieses Königreich, was wir in Teilen schon jetzt sehen, einmal in voller Herrlichkeit kommen wird. Also die drei Prinzipien sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind die Merkmale einer jungen, dynamischen Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Also das allererste, woran Paulus, wo er die Gemeinde lobt, ist dieses Werk des Glaubens, dass sie sich abgewandt haben von den Götzen hin zu dem einen wahren Gott, das Werk des Glaubens. Und ich finde es interessant, dass Paulus davon spricht, dass sie sich von den Götzen abgewandt haben, weil es waren ja sowohl Griechen, bei den Griechen wissen wir, dass sie einen ausgeprägten Götterkult hatten, aber es waren auch Juden, die zum Glauben gekommen sind. Warum spricht er dann davon, dass ihr euch von den Götzen abgewandt habt? Weil letztendlich alles, was auf Dinge bezogen ist, die gemacht worden sind, ist Götzendienst. Also ob wir irgendwelche Götter anbeten wie die Griechen oder ob wir das Gesetz anbeten wie die Juden oder Selbstgerechtigkeit anbeten, egal ob wir Sicherheit anbeten oder unsere Karriere oder das Geld oder die Meinung der Menschen, all das ist Götzendienst, weil es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen, der immer war und immer sein wird und der aus sich allein existiert und besteht. Es gibt einen Schöpfer und alles andere, was wir sehen und erleben können, ist Gemachtes. Und Paulus sagt, und ihr habt euch abgewandt von all dem hin zu dem einzig wahren Gott. Und wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der wir uns selbst anbeten, in einem Maß, wie das wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte noch nicht vorgekommen ist. Egal, welche Medien wir uns anschauen, herkömmliche oder soziale Medien, egal, welche Werbung wir uns anschauen, egal, wie stark wir im Bildungssektor sind, wir sehen immer, im Kern geht es um uns selbst. Ich. Was ich kann, was ich möchte, was ich haben will, was ich tun kann, es geht immer um uns. Und wir Christen denken jetzt, ja gut, das ist so in der Welt, aber bei uns sieht das ja anders aus. Aber ist es nicht auch bei uns oft so, dass wir zwar sagen, Gott ist noch im Zentrum, aber dass wir meinen, sein größter Wunsch ist, dass es mir gut geht? Also auch da wieder ein Christentum, wo eigentlich ich selbst im Zentrum stehe. Und Paulus lobt diese Gemeinde, weil sie begriffen haben, darum geht's nicht. Wir sind nie dafür gemacht worden, dass wir selbst im Zentrum stehen, sondern dass wir uns abwenden von dem hin zu dem einzig wahren Gott. Und wisst ihr, ich habe gestern Abend meinen Lebenslauf aktualisiert, seit ein paar Jahren mal wieder. Ich bin dabei zu überlegen, neben meinem Hauptjob bei OM eine Nebentätigkeit noch anzufangen. Und dann, als ich diesen Lebenslauf wieder so ausgefüllt habe, sind all die Gedanken wieder hochgekommen. Ich kann mich erinnern, wie ich in London in der Unternehmensberatung in der Firma dort gearbeitet habe, mit einigen der schlauesten Köpfe. Die haben alle in Oxford oder Cambridge studiert, kamen aus den privilegiertesten Elternhäusern, die ich so kannte. Und wisst ihr, dieser Druck für den Lebenslauf zu leben, hat diese Menschen kaputt gemacht. Dieser Druck, dass ich ja den richtigen Schritt gehen muss, ja jetzt die richtige Entscheidung treffen muss, damit ich irgendwie diesen Plan, diesen Traum, diesen Weg erfüllen kann. Dieser Druck hat die Menschen kaputt gemacht. Wir sind nie dafür gemacht worden, für irgendetwas anderes zu leben. Und wisst ihr, ich habe gestern ein Buch gelesen, was von einem Nichtchristen geschrieben ist, wo er gesagt hat, man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende des Tages wollen wir als Menschen geliebt werden. Aber das Problem ist, geliebt werden, das können wir nicht alleine. Geliebt werden, das heißt ja so, wir sind im Passiv, wir sind das Objekt. Wir brauchen jemanden, der uns liebt. Und so gehen wir durchs Leben und wir schauen überall, dass wir geliebt werden, dass uns jemand diese Bestätigung, diese Annahme, diese Erfüllung schenkt, nach der wir uns alle sehnen. Und egal, wen ihr seht und egal, was für ein Gesicht die aufsetzen und egal, wie toll und mutig und stark und selbstbewusst die aussehen, tief drin, und das war so meine Lektion auch in London, die Leute um mich herum, die hatten alles, aber tief drin will jeder geliebt werden. Und es gibt einen Ort, es gibt eine Person, die uns diese Erfüllung und dieses Geliebtsein schenken kann. Und das ist nur der einzig wahre, lebendige Gott. Es ist dieses Werk des Glaubens, dass wir uns abwenden hin zu Gott. Und wenn wir jetzt so hören, Werk des Glaubens, dann könnte man meinen, dass wir da ganz viel mit zu tun haben. Und deswegen geht Paulus im nächsten Vers, schaut euch Vers 4 an, dass er sagt, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Also das Werk des Glaubens, dieses Abwenden zu dem einzig wahren Schöpfergott, das ist ein Resultat der Erwählung Gottes. Jeder Einzelne, der diesen Wechsel vornimmt, ist erwählt worden von Gott. Und es ist vom Heiligen Geist gewirkt. Das lesen wir in Vers 5. Das wurde schon damals deutlich. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Also wir reden hier nicht einfach über irgendeine Ideologie. Wisst ihr, der Buddhismus sagt euch auch, dass es sich nicht lohnt, für die Karriere zu leben oder das Geld zu leben. Der Buddhismus sagt, es lohnt sich für nichts zu leben und deswegen sollen wir die Nicht-Existenz anstreben. Das Christentum ist hier nicht einfach irgendeine andere Ideologie, sondern das Christentum ist eine Herzenstransformation durch den Heiligen Geist. Dass wenn wir uns abwenden von all dem, wenn wir realisieren, dass diese Sehnsucht, die wir in uns tragen, nur in einer Person erfüllt werden kann, wenn uns dieses Geschenk gegeben wurde, aus Gnade, diese Erwählung durch Gott, dass wir dieses Werk des Glaubens in unserem Leben erleben dürfen, dass wir diesen einzig wahren Schöpfergott anbeten, dann bekommen wir ein neues Betriebssystem, eine neue DNA, die unser Leben prägt. Und ich möchte uns heute fragen, ich möchte dich einerseits fragen, hast du diesen Wechsel vollbracht? Bist du ausgerichtet auf den einzig wahren Schöpfergott und erlebst, hast du diese Herzenstransformation erlebt? Weil wenn nicht, dann lass heute diesen Tag sein. Lass nicht weiter einen Tag vergehen, wo du überall nach diesem Geliebtwerden und Angenommensein suchst, sondern geh zu dem einzig wahren Schöpfergott. Aber auch wenn du das gemacht hast, möchte ich dich fragen, wo sind Dinge in deinem Leben, wo du auf Dinge ausgerichtet bist, die gemacht worden sind und nicht auf den, der alles gemacht hat und der dich bedingungslos liebt? Und ein gutes Kriterium oder ein guter Punkt, um zu schauen, wie sehr das in deinem Leben passiert, ist zu schauen, wie viel Freude du in deinem Leben hast. Weil wenn wir uns Apostelgeschichte 2 anschauen, dann sehen wir, dass ein Charakteristikum und ein wesentliches Charakteristikum von dieser Gemeinde ist, überschwängliche Freude zu haben. Und Paulus spricht hier in Vers 6 davon, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, habt ihr diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie geben kann. Und am Anfang hat Susanne schon diesen Vers aus Philipper vorgelesen, dieses freut euch alle Zeit. Also wenn du überschwängliche Freude in deinem Leben hast, weil du mit Jesus verbunden bist, weil du diesen Zugang zu dem Schöpfergott hast, dann ist es ein geniales Anzeichen dafür, dass du im Glauben lebst, ausgerichtet auf den einzig wahren Schöpfergott. Aber wenn du merkst, dass dein Leben eigentlich ziemlich voll ist mit Sorgen darüber, wie morgen das sein wird oder jenes sein wird, wie
dein Projekt auf Arbeit weiterlaufen wird, wie die Nachbarn dich mögen und ob die Leute in der Gemeinde dich für geistig genug halten und welches Gewicht du nächsten Monat hast und wie du aussiehst und was weiß ich, wenn du merkst, dass dein Leben eigentlich immer wieder davon ganz stark beeinflusst wird, von diesen Gedanken und Gefühlen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du Themen und Dinge in deinem Leben an einem Ort hast, die du eigentlich Gott ganz neu vor die Füße legen solltest, um zu sagen, Jesus, du allein bist der, für den ich gemacht worden bin und auf den ich mich ausrichten will. Der zweite Punkt, also wir bekommen aus Gnade Glauben geschenkt und wenden uns ab von Dingen, die gemacht worden sind, zu dem einzig wahren Schöpfer Gott. Wir haben diese Freude in uns drin und diese Freude bringt uns und treibt uns an, Menschen praktisch zu dienen. Das ist dieser zweite Punkt, den Paulus lobt in der Gemeinde, dass sie ganz praktisch sich dafür eingesetzt haben, Menschen zu lieben. Und Jesus hat diesen Herzschlag Gottes in Lukas 10 deutlich gemacht. Da kommt ein Mann zu Jesus hin und fragt, Jesus, was soll ich denn tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt, so wie geschrieben steht, liebe den Herrn, dein Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Mann fragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt eine Geschichte. Und ich denke, viele von uns kennen die Geschichte, die er erzählt hat. Und das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da wird ein Jude auf einer Reise brutal überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Und dann laufen zuerst ein Priester und ein Levit, also zwei aus religiöser Sicht sehr angesehene Menschen, laufen an dem Mann vorbei, ignorieren ihn und gehen weiter. Und dann kommt ein Samariter, für die Juden ein verhasstes Volk, es war ein Mischvolk, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Und dieser Samariter, der hält an, der kümmert sich um diesen Mann, bringt ihn zu einer Stätte, wo er gesund gepflegt wird, er zahlt für all das, was es braucht, damit dieser Mann sich wieder erholt. Was Jesus mit dieser Geschichte deutlich macht, ist, dass Gott zu ehren und die Menschen zu lieben nicht einmal die Woche in einem sauber gemachten Raum stattfindet für 90 Minuten, damit wir danach pünktlich zum Mittagessen gehen können, sondern Jesus nachzufolgen und den Menschen zu dienen, findet im Alltag statt. Überall dort, wo wir sind und wo wir Menschen begegnen, haben wir die Möglichkeit, sie zu lieben und ihnen zu dienen. Aber Liebe hat immer auch was mit Opfer zu tun. Weil wir lieben nur so viel, wie wir bereit sind, Opfer zu geben. Kennt jemand den Werbeslogan von McDonald's? Ich liebe es, I'm loving it. Einige zeigen die Finger, der, ich esse nicht bei McDonald's. Ich liebe es. Ja, wie sehr lieben wir denn diesen Big Mac? Wahrscheinlich genau 3,49 Euro viel. Weil so viel sind wir bereit, für diesen Big Mac zu geben. Liebe hat immer was damit zu tun, wie sehr wir bereit sind, Opfer zu geben. Und wir leben in einer Zeit, wo Authentizität zu einem unglaublich hohen Gut geworden ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir im Prinzip Menschen nur dann lieben wollen, wenn wir uns danach fühlen. Weil wir wollen ja nichts faken. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedankengang kennt. Ich will ja nichts machen, wonach ich mich innerlich gar nicht fühle. Ich will ja nicht unauthentisch sein und etwas faken. Ich habe junge Leute, die zu mir kommen und sagen, Ron, kann ich überhaupt beten, wenn ich mich gar nicht danach fühle? Weil das wäre ja, dann würde ich es faken. Also Authentizität ist dieses allerhöchste Gut geworden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. In meiner Ehe funktioniert das nicht. Also ob ich jetzt Lust habe, die Küche zu machen oder nicht, danach hat mich erstmal keiner gefragt. Und ob ich mich danach fühle, meinen Kindern jetzt Lunchpakete zu machen oder nicht, weiß ich auch nicht. Waldemar, ihr habt gerade ein Baby bekommen. Ob du dich immer danach fühlst, diese Windel zu wechseln, weiß ich auch nicht. Zu lieben bedeutet, das Richtige zu tun. Unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Und wir werden dann unsere Liebe zeigen können, wenn es uns etwas kostet. Wenn du Menschen dann liebst an deinem allerbesten Tag, wo du dich danach fühlst und sie dir gerade einen unglaublich großen Dienst erwiesen haben, dann ist die Liebe relativ gering. Jeder würde das machen. Aber wenn du einem Menschen dienst, der dich gerade beleidigt hat, oder einen Menschen zu dir nach Hause einlädst, der dich nie selber einladen würde, das ist Liebe. Das ist Opferbereitschaft. Es wird uns etwas kosten. Aber wenn wir diesem Jesus nachgefolgt sind, wenn wir entschieden haben, dass wir uns abwenden von all diesen anderen Dingen und diesem Jesus Christus nachfolgen, dann sind wir dazu verpflichtet, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn er der Meister unseres Lebens ist, der Herr unseres Lebens ist, dann sind wir dazu verpflichtet, ihm nachzufolgen. Und er setzt die Messlatte hoch. Er sagt uns, wir sollen vergeben, wenn gegen uns gesündigt wird. Wir sollen beten für die, die unser Schlimmstes wollen. Wir sollen denen geben, die uns nichts zurückgeben können. Wir sollen uns einsetzen für die Schwächsten, für die Ärmsten, für die Kranken. Wir sollen nicht auf das schauen, was uns Menschen zurückgeben können, sondern wir sollen lieben mit dieser verschwenderischen Liebe Gottes, die er uns gezeigt hat. Denn am Kreuz hat Gott bewiesen, ich bin bereit, den größten Preis für euch zu bezahlen. Nicht 3,49 €, vielmehr das Kostbarste, was Gott hatte, hat er für dich gegeben am Kreuz. Und aus dieser verschwenderischen Liebe dürfen wir andere heraus lieben. Aber es würde uns etwas kosten. Wisst ihr, ich spiele montags in Mosbach Fußball. Wir sind so eine Gruppe, ein paar OMer, viele Flüchtlinge. Und wir spielen montags, und ein paar Locals, Mosbacher sozusagen. Wir spielen montagabends Fußball. Und vor ein paar Wochen war ich das erste Mal dabei. Und habe mich riesig gefreut, endlich mal wieder ordentlich kicken abends. So als junger Familienvater hat man da viel zu selten die Gelegenheit zu. Und dann mitten im Fußballspiel verletzt sich einer, ein afrikanischer Flüchtling, verletzt sich. Später haben wir herausgefunden, er hat sich die Achillessehne gerissen. Also es war eine ernste Verletzung. Und der Mann hat wirklich geschrien und lag in enormen Schmerzen dort. Und ich war das erste Mal dabei, habe das so beobachtet, stand da in der Gruppe mit drin und ich habe sofort den Eindruck gehabt, Ron, biete ihn doch an, ihn ins Krankenhaus zu fahren, weil ich wusste, er war mit Fahrrad da, ich war mit Auto da. Und wisst ihr, welcher Gedanke als zweites kam? Ja, aber jetzt ins Krankenhaus zu fahren, jetzt ist abends und dann hänge ich da bis mitten in der Nacht in der Notaufnahme. Morgen früh habe ich ein wichtiges Leitungsteam-Treffen. Eigentlich wollte ich nur 2 Stunden kicken gehen, danach wieder zu meiner Familie zurück. Wir werden immer einen Grund haben, etwas nicht zu tun. Wir werden immer einen Grund haben, an einer Person vorbeizugehen. Und ob dieser Samariter, ob dem das perfekt gepasst hat, dass der Jude gerade da lag, das weiß ich auch nicht. Weil Jesus ruft uns auf, zu lieben und zu dienen, ob es uns gerade passt oder nicht. Und wenn wir dem nicht Raum geben in unserem Leben, wenn in all dem, was wir tun und unseren Plänen und unseren Wünschen und all dem, was ist, wo wir wieder im Zentrum stehen, dann werden wir nicht so lieben können, wie Jesus geliebt hat. Und ich habe ihm angeboten, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Er ist dann mit einem Freund von mir ins Krankenhaus gefahren und der Freund saß bis um 1 Uhr in der Notaufnahme mit dem Mann. Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir auch die nächsten Wochen uns immer wieder um ihn kümmern konnten, ihn besucht haben, ihm Essen gebracht haben, ihn zu OPs ins Krankenhaus gefahren haben, konnten wir ihm viel mehr weitergeben von der Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat. Wer sind die Menschen in deinem Umfeld? Die Menschen, denen du begegnest? Und wie kannst du ihnen ganz praktisch dienen? Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und es klingt vielleicht radikal. Und das ist es auch. Und das ist genau der Grund, warum tausende von Jahren später wir uns als Gemeinden Gottes versammeln. Weil Christen von Anfang an begriffen haben, hier geht es nicht einfach nur um eine Ideologie, sondern hier geht es darum, dass ich alles gebe, was ich bekommen habe. Und ich lese jetzt was aus einem Buch raus, einer der führenden Experten für das Christentum in der Spätantike, der irische Historiker Peter Brown, ist überzeugt, es war der Zufluss von frischem Geld in die Kirche ungefähr ab dem Jahr 370, nicht die Bekehrung von Konstantin, die bei der Christianisierung von Europa den entscheidenden Wendepunkt markiert. Eine solche freiwillige Umkehrung von Vermögensverhältnissen, einen derartigen massiven Reichtumstransfer von den Reichen zu den Armen, hatte es nie vorher gegeben. Bisher hatten reiche Römer versucht, die Götter mit Tempelbauten und Opfergaben zu bestechen, aber die Christen waren die Ersten, die die Armenpflege als Gottesdienst begriffen und jedes Almosen als Himmelsinvestition. Es waren die Christen, die begriffen haben, Gott ruft mich nach so viel mehr, als einmal die Woche in einem anderen Treffen teilzunehmen. Die verkauft haben, was sie hatten, die geteilt haben und die Menschen ganz praktisch radikal geliebt haben. Und wisst ihr, wo eine Gemeinschaft so lebt, da wollen andere Teil dieser Gemeinschaft sein. Weil so eine Gemeinschaft ist nicht von dieser Welt. Und wisst ihr, wir leben gerade im Westen, haben wir eine Tendenz zu einem intellektuellen, theoretischen Christentum, wo wir Woche für Woche zusammenkommen und unseren Kopf zuballern mit ganz viel mehr Wissen. Und das Durchschnittswissen über die Bibel heutzutage, und ich weiß, man meckert jetzt immer, dass die junge Generation kaum noch Bibelverse auswendig kennt, und das stimmt auch zum Teil, aber wenn man sich das anschaut heute zu irgendeinem anderen Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte, dann wissen die Durchschnittschristen heute so viel mehr über Theologie und die Bibel und all das als jemals zuvor. Aber wenn es um das praktische Ausleben geht, dann sind wir manches Mal geistliche Kinder. Von daher lasst es uns zur Angewohnheit machen. Und ich bin da auch schuldig. Ne? Wie oft habe ich mir eine Predigt angehört oder ein Buch gelesen und habe gedacht, ja, stimmt. Und habe dann doch weitergemacht wie zuvor. Aber lasst uns ganz neu wirklich auch demütig im Herz werden und den Heiligen Geist bitten, was möchtest du in unserem Leben tun? Lasst uns durch unseren Alltag gehen und schauen, wo die Menschen sind, die wir lieben dürfen, denen wir zeigen dürfen, wie sehr Gott uns liebt. Und ich wünsche mir so, dass ihr eine Gemeinde seid, die die Emmendinger am meisten liebt, die den Emmendingern am meisten zeigt, wie gut dieser Gott ist. Weil ihr ganz praktisch ein Segen für diese Stadt seid, für eure Nachbarn, für eure Arbeitskollegen und darüber hinaus, dass diese Freude, die ihr bekommen habt, dadurch, dass ihr den allmächtigen Schöpfergott kennt, dass sie übersprudelt in unermüdlichen Einsatz der Liebe, so wie es bei dieser Gemeinde der Fall war. Und wisst ihr, Paulus spricht ja auch davon in den nächsten Versen, ihr seid zum Vorbild geworden für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia. Von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hat, weil diese Freude, die übersprudelt und sichtbar wird in diesen konkreten, praktischen Liebesdiensten, die breitet sich aus. Die bleibt nicht nur dort, sondern die geht weit darüber hinaus. Und ich bete und ich wünsche euch das, dass ihr als Emmendinger Gemeinde dafür bekannt werdet, welch großen Glauben ihr habt und wie groß eure Liebe ist in Emmendingen und darüber hinaus. Und der dritte Punkt und der letzte Punkt ist, dass wir dieses Dienen in Liebe tun in dieser Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber Ron, wenn ich immer gebe, wenn ich immer anderen diene, will Gott nicht auch, dass es mir gut geht? Ja, und es ist eine berechtigte Frage und ich will sagen, absolut möchte Gott, dass es dir gut geht. Er hat dich gemacht und er weiß, dass es dir besser geht, wenn du gibst, als wenn du nimmst. Und dass du dafür gemacht worden bist, dass du nicht im Zentrum stehst, sondern dass Gott im Zentrum deines Lebens steht. Und den zweiten Punkt, den ich antworten würde, wäre zu sagen, lasst uns nicht denken, dass diese paar Jahre, die wir hier auf der Erde haben, alles ist. Aber dieser Punkt ist so schwer. Weil wisst ihr, die ersten 15, 16 Jahrhunderte nach Christus, da waren die Lebensstandards enorm niedrig, die Hygienestandards, die Lebenserwartung war ganz niedrig und morgen war tendenziell schlechter als heute. Also die Menschen haben mit einer Haltung gelebt, dass die Zukunft schlechter wird als die Vergangenheit. Und deswegen war klar, morgen könnte mein letzter Tag sein. Und wenn das die Lebensrealität ist, ja, dann ist auch klar, warum Himmel und Hölle so populäre Themen waren. Aber mit der Zeit, technologische Fortschritte, Durchbrüche in der Wissenschaft haben dazu geführt, dass unsere Hygienestandards wahnsinnig hoch sind, unsere Lebenserwartung ist enorm hoch. Und wisst ihr, dass im Moment Wissenschaftler daran arbeiten, einen nicht sterblichen Menschen zu kreieren? Also einen Menschen, den man dann immer noch mit dem Auto umfahren kann und dann stirbt er, wobei wir dann ja alles selbstfahrende Autos haben. Aber ein Mensch, der nicht von alleine sozusagen Abnutzungserscheinungen hat und dann einen natürlichen Tod stirbt. Also wenn ihr das da nachlesen wollt, dann googelt mal Gilgamesch-Projekt. Das ist zum Teil, ja, also weiß ich gar nicht, macht einem irgendwie ganz schön viel Angst. Aber es ist dieser Traum vom ewigen Leben im Hier und Jetzt. Und auch wenn sich das wie Science Fiction anhört, möchte ich uns mal fragen, wie viele Lebensentscheidungen triffst du denn in diesem Bewusstsein des ewigen Königreiches Gottes? Wie viele Entscheidungen in der letzten Woche, im letzten Monat, im letzten Jahr hast du nur getroffen, weil du dieses tiefe Bewusstsein hattest, dass Gott dich dazu ruft, auch wenn es aus rationalen Gründen überhaupt gar keinen Sinn macht? Und für Paulus war es ganz wichtig, hier diese Hoffnung auf die Ewigkeit zu betonen. Ich habe ja gesagt, dass die Gemeinde Thessalonik von Anfang an mit ganz viel Gegenwind umgehen musste. Die hatten Juden, die mächtig Stimmung gemacht haben gegen sie, die zum Teil gewalttätig wurden gegen sie. Aber diese Gemeinde hat daran festgehalten und hat gesagt, aber wir werden trotzdem diese Freude, die wir jetzt haben, praktisch werden lassen in der Liebe, weil wir wissen, Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen, weil sie eine Hoffnung hatte, die auf etwas Größerem und Unvergänglichem war, als einfach nur, wie die Leute um mich herum mit mir umgehen. Und Paulus selbst spricht davon, dass sie als Apostel am bemitleidendsten wären, wenn es den Himmel gar nicht geben würde. Warum? Weil dann all die Lebensentscheidungen, die sie getroffen haben, gar keinen Sinn gemacht hätten. Paulus selbst hat ja die beste Ausbildung. Er kam aus einer angesehenen Familie, die ihn sehr stark finanziell unterstützt hat. Er hatte gute Aussichtschancen auf einen sehr einflussreichen religiösen Posten im Land. Und er hat all das aufgegeben, um Jesus Christus nachzufolgen. Er hat dadurch oftmals Not erlitten, Hunger gehabt, ist dem Tod ganz oft knapp entronnen. Und letztendlich ist er für diesen Glauben gestorben. Aber immer, weil er diesen Blick darauf gerichtet hatte, dass seine Hoffnung nicht in Menschen oder in dem nächsten Jahr liegt, sondern darin, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und ich mache mir manchmal Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass wir als Christen da so eine gewisse Schizophrenie haben. Weil auf der einen Seite lesen wir diese Texte von Paulus und Petrus und Johannes und wir sind inspiriert von diesem Glauben und dieser Hoffnung. Auf der einen Seite beten wir für den Jemen und Afghanistan und für all die Brüder und Schwestern, die dort ihren Glauben wirklich zu einem hohen Preis ausleben. Aber auf der anderen Seite sind wir selten bereit, selber auch nur annähernd solch einen Preis dafür zu bezahlen, Jesus Christus nachzufolgen. Und dadurch, dass ich in der Mission bin, bekomme ich das ja viel mit, wie Menschen, die gerade in Länder gehen, wo es wirklich auch Verfolgung gibt, wie die leiden von anderen Christen. Ich kann mich erinnern an gute Bekannte von mir, die in den Jemen gegangen sind und wie sehr sie darunter gelitten haben, wie andere Christen zu ihnen gesagt haben, ja, aber wie verantwortungslos, dass ihr mit euren Kindern in ein Land wie den Jemen geht. Wie könnt ihr euren Kindern das antun? Wie könnt ihr nur da und da und dahin gehen? Weil das sind Menschen, die begriffen haben, Jesus Christus ist es wert, alles zu geben. Und die Lebensentscheidungen treffen, die vielleicht in diesem Leben gar keinen Sinn machen, aber die wissen, dieses Leben ist so kurz. Im Gegensatz zu dem, was kommen wird in alle Ewigkeit, dieses ewige Königreich Gottes. Und vielleicht sitzt ihr jetzt da und denkt, ja gut, aber was hat es mit mir zu tun? Ich gehe eh nicht in den Jemen. Und wahrscheinlich stimmt es für die meisten von euch, auch wenn ich hoffe und bete, dass einige hier sind, die Gott gebrauchen wird, um bis an die Enden der Erde Menschen das Evangelium zu bringen, die sonst nie die Möglichkeit hätten, von Jesus zu hören. Aber unabhängig davon dürfen wir diese Trennung nicht machen, dass es so ein paar wenige gibt, die irgendwie zu diesem radikalen Jesusglauben gerufen sind und all die anderen können das bequeme Christentum ausleben, wo wir regelmäßig zum Gottesdienst kommen und ja, wir geben auch unseren Zehnten, aber viel mehr als das soll es dann auch nicht sein. Diese Trennung gibt es nicht. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet, alles hinzugeben. Aus dieser Freude heraus, dass uns alles geschenkt worden ist. Wenn ich begreife, dass alles, was ich habe, ein Geschenk ist, dann habe ich diese Freude, das wiederum an andere weiterzugeben. Und ich möchte dich und mich herausfordern, so zu leben. In Matthäus 6, da spricht Jesus davon, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und in Matthäus 24, da erzählt er den Jüngern, was alles passieren wird am Ende der Zeit. Und dann sagt er ihnen, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Und wenn wir das so hören, dann könnte man jetzt dieses Bild haben, okay, dieses Hoffen auf die Ewigkeit, Hoffen auf den Himmel, da sitze ich in meinem Sessel, da mache ich es mir bequem und da hoffe ich einfach nicht einzuschlafen, bevor der Herr Jesus wiederkommt. So dieses Bild von, Hauptsache ich bleibe wach. Aber kurz nach diesem Matthäus 24 erzählt Jesus drei Geschichten. Die Geschichte vom treuen und bösen Diener, von den klugen und den törichten Brautjungfern und von den Dienern mit den 5, den 2 und den 1 Talenten. Und was im Prinzip in diesen Gleichnissen deutlich wird, ist, dass Wachsamsein bedeutet, aktiv das auszuführen, was Jesus uns gerufen hat zu tun. Aktiv zu sein im Nachfolgen Jesu und den Auftrag, den er uns gegeben hat, für diese Zwischenzeit, bis er wiederkommt, diesen Auftrag treu auszuführen. Und ich weiß nicht, was konkret dieser Auftrag für dein Leben ist. Ich weiß, dass auch du dazu gerufen bist, dass die Liebe und Größe Gottes in deinem Leben sichtbar sein soll und du ein Zeugnis von der Güte Gottes sein sollst für die Menschen um dich herum und in Gemeinschaft bis an die Enden der Erde. Ich weiß nicht, was es konkret bedeutet, wo Gott dich hingebracht hat. Aber warten auf die Hoffnung bedeutet nicht rumsetzen, sondern aktiv diese Liebesdienste auszuführen und den Menschen um dich herum zu zeigen, wie gut und wie groß dein Gott ist. Das sind die Merkmale einer lebendigen Gemeinde, wo wir uns abwenden von all dem geschaffenen Zeug, was uns nicht das geben kann, wozu wir gemacht worden sind, hin zu dem einzig wahren Schöpfer Gott, wo wir begriffen haben, dass das Gnade ist, wo eine Freude in unserem Leben zur Realität wird, weil wir diese Herzenstransformation durch den Heiligen Geist erlebt haben und wo wir dann in hoffnungsvoller Erwartung, dass Jesus wiederkommt, treu, aktiv, mit Freude täglich die Menschen um uns herum lieben, koste es uns, was es wolle. Und wir praktisch ausleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, bis Jesus eines Tages wiederkommt. Und wir das sehen dürfen, was wir jetzt in Ansatzpunkten erlebt haben. Das wünsche ich euch als Gemeinde, das wünsche ich euch als Person, das wünsche ich mir. Und wisst ihr, ich habe auch deshalb gesagt, Merkmal einer Gemeinschaft, weil wir immer in Gemeinschaft berufen sind. Jesus ruft nicht Einzelpersonen zu sich. Und jeder einzelne von uns ist in so einem Individualstudium mit dem Meister Jesus und jeder macht so sein eigenes Ding durch, sondern wir sind als Gemeinschaft berufen. Lasst uns gegenseitig uns ermutigen, uns anspornen, uns Mut zu sprechen, uns zuhören, miteinander weinen, miteinander ringen, unsere Siege miteinander feiern und unsere Niederlagen miteinander feiern. Immer wieder zusammenkommen, uns gegenseitig Hoffnung und Mut zu sprechen. Und gemeinsam Gott anbeten und ihn der Welt um uns herum Zeugnis zu geben. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der einzig wahre, lebendige Gott. Du bist der, für den wir gemacht worden sind. Du bist der, der uns kennt. Du bist der, der alles gegeben hat für uns am Kreuz. Und ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir, dass du bereit warst, alles zu geben. Damit wir dich kennen dürfen, damit wir diese Freude erleben dürfen, die wir heute erleben durften. Und Jesus Christus, wo jemand hier ist heute, der dich noch nicht kennt, der vielleicht durch christliche Programme mitgegangen ist, aber der diese Herzenstransformation noch nicht erlebt hat, der diese überschwängliche Freude nicht in seinem Leben erlebt, für den bitte ich jetzt in deinem Namen, Jesus, dass du ihn zu dich rufst, dass du sein Herz, ihr Herz nimmst und erfüllst mit deinem Heiligen Geist, und in Gnade diese Person zu dir ziehst. Und Jesus, wo Menschen hier sind, die dich lieben und die dich ehren, aber die so beschäftigt und verwickelt sind in all die Dinge dieser Welt, die so mit sich selbst beschäftigt sind, bete ich darum, dass deine Wahrheit diese Person freisetzt. Freisetzt von diesem ewigen Stress und dieser ewigen Verwicklung in all diese Dinge. Eine Freiheit in dieses Königreich Gottes, das so groß ist, das so wunderbar ist, wo wir sehen dürfen, dass du der allmächtige Gott bist und dass es um dich geht und nicht um uns selber. Und ich bete für diese Stadt, Jesus Christus. Ich bete, dass du sie erfüllst mit deiner Liebe. Ich bete, dass diese Gemeinde hier ein Zeugnis für dich sein kann und dass diese Stadt in den nächsten Jahren verändert wird, weil sie durchdrungen wird mit deiner Liebe, mit einer Art Glauben, der nicht intellektuell und ideologisch ist, sondern der ganz praktisch sich niederschlägt im Leben der vielen Emmendinger, die es hier gibt. Und Jesus, ich bete für diese Welt, ich bete, Jesus Christus, dass du weiter Menschen zu dich rufst und deine Gemeinde baust weltweit. Dass wir an diesen Tag kommen, wo du endlich wiederkommen kannst. Und wo du wiederkommst und dieses Königreich, was wir in Teilen geschmeckt haben, wir das ganz feiern dürfen. Jesus, wir beten dich an, wir erheben deinen Namen. Dir allein sei alle Ehre. Amen.